und euch zu grüßen mit diesem sogenannten Kanzelgruß: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Um das zu empfangen, darum sind wir hier. Und wir sind auch hier am letzten Sonntag des Kirchenjahres, und dieses Ende des Kirchenjahres, das lenkt unseren Blick auf das Ende auch unseres eigenen Lebens und auf das Ende dieser Welt. Und bei uns auf der Nordhalbkugel, anderswo ist es anders, aber hier bei uns ist es so, dass dieses Ende des Kirchenjahres mit diesen trüben, wunderschönen Novembertagen zusammenfällt. Die Bäume, die stehen so als leergefegte, blattlos Gerippe in der Landschaft rum. Und wer seinen Nachmittagsspaziergang etwas zu spät ansetzt, der macht dann halt eben eine Nachtwanderung, weil es schon so früh wieder dunkel wird. Ja, und dann ist es trüb, es ist dunkel, und dann kommen dazu auch noch im November die schweren Gedenktage, wie zum Beispiel der Gedenktag an die Reichspogromnacht oder vergangenen Sonntag der Volkstrauertag oder am Mittwoch der Buß- und Bettag und jetzt heute auch noch der Gedenktag der Verstorbenen, der deswegen sogenannte Totensonntag. Und weil das alles irgendwie viel zu viel des Unguten ist, bevorzugen manche dann auch lieber die Bezeichnung Ewigkeitssonntag. Klingt irgendwie ja hoffnungsvoller. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Karwoche. Auch da gibt es Menschen, die meiden den Karfreitag, so Kreuz und so, das ist nicht ganz so schön. Und die wünschen deswegen schon am Palmsonntag frohe Ostern, als gäbe es diesen Karfreitag nicht. Aber ich glaube, es bringt nichts, wenn wir das versuchen zu verdrängen. Wir können dem Tod nicht so einfach ausweichen. Das wissen wir eigentlich auch. Und deswegen richtet dieser Psalm 90, das ist so dieser typische Psalm zum Toten Sonntag, deswegen richtet dieser Psalm die naheliegende Bitte an Gott: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Also nicht lehre uns verdrängen, dass wir sterben müssen, sondern lehre uns darüber nachdenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Dass wir sterben müssen. Ich habe mich gefragt, stimmt das eigentlich? Was Mose, der Mann Gottes, sagt, so heißt es im Psalm 90,1, der Psalm von Mose: Müssen wir wirklich sterben? Und was für eine Art von Müssen ist das eigentlich? Ist der Tod wirklich so todsicher, wie der Volksmund es sagt? Warum sterben wir Menschen eigentlich? Ist das so eine Art Naturgesetz? Ist das die ewige Wiederkunft desgleichen? Ist das der unaufhörliche Kreislauf von Werden und Vergehen? Und am Ende überlebt halt der Stärkere, bis dann ein noch Stärkerer kommt und er auch stirbt? Gehört das Sterben wirklich zum Leben dazu? Sagen ja manche, ja, das gehört halt auch dazu. Ist der Tod letzten Endes sogar unser letzter Freund? So lautet der Titel eines Films im MDR-Fernsehen am Donnerstagabend. Ich habe ihn zwar nicht geguckt, aber wer gucken will, kann noch in die Mediathek gehen. Der Tod, unser letzter Freund, war die Überschrift. Und dieser Film wollte zeigen, laut Ankündigung, Zitat, dass die Akzeptanz des Todes zu einem erfüllteren Leben beitragen könne. Ich glaube, für uns, die wir Christus gehören, stellt sich die Lage völlig anders dar. Paulus stellt in 1. Korinther 15, Vers 26 klar, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Der Tod ist nicht unser Freund, er ist unser Feind. Und in diesem Geist sprach Christoph Blumhardt, der Jüngere, einmal die berühmten Worte. Das war eine Andacht, die er in einem Krankenhaus gehalten hat. Und man würde wahrscheinlich heute von einer Palliativstation sprechen. Da sagt er: Wir, die wir uns mit Kranken abgeben und selber krank sind, wir, die wir das in dem Namen Jesu sind und tun, wir sind Protestleute gegen den Tod. Christen als Protestleute gegen den Tod. Wir finden uns mit dem Tod nicht ab. Und Blumhardt hatte recht. Unser Schöpfer und Erlöser, der dreieine Gott, der steht im schärfsten Widerspruch zum Tod. Jesus sagt: Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Verfall und Tod waren niemals Gottes Plan. Gott hasst das Sterben und er hasst den Verlust von Leben. Schon durch den Propheten Ezechiel ließ Gott seinem Volk einmal unmissverständlich ausrichten: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Wer es nachlesen will, kann man sich ganz gut merken. Hesekiel 33, 11. Ja. Und diese Frage, warum wollt ihr sterben? Die zeigt es doch an. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir Menschen sterben. Wir selber sind das Problem. Wir Menschen haben uns den Tod eingebrockt. Der Tod ist nichts anderes als die völlig logische Folge der Abwendung von der Quelle allen Lebens. Wer kein Wasser hat, der verdurstet. Und wer nicht an der Quelle des Lebens sitzt, ja, der hat kein Leben. Adams Abwendung von Gott brachte die Sünde in die Welt. Und allein dadurch, so lesen wir in Römer 5, Vers 12, allein dadurch kam der Tod in die Welt. So sagt es uns Gottes Wort. Der Tod ist keine Naturnotwendigkeit. Wer über Leid und Tod nachdenkt, der muss von der Sünde reden. Und zwar grundsätzlich. Jetzt bitte nicht missverstehen, man kann immer alles missverstehen. Und das möchte ich hier kurz sagen, damit das bitte nicht missverstanden wird. Also nicht, wenn jetzt einer krank ist oder wenn einer stirbt oder gestorben ist, dann sagen, aha, ein besonderer Sünder. Ja? Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, es gäbe grundsätzlich keinen Tod, kein Leid, keine Krankheiten, wenn es die Sünde nicht gäbe. Denn Sünde und Tod, die sind an der Wurzel verbunden. Sünde und Tod bilden einen Teufelskreis. Und dieser Verderbenszusammenhang, in dem wir alle sind, der wird nur durchbrochen, wo Gott in seiner Gnade dazwischen geht, wo er, ja, wie im Fußball sozusagen, dazwischen grätscht. Und genau an diesen Zusammenhang und daran, dass Gott diesen schrecklichen Zusammenhang durchbrochen hat, daran erinnert uns der von Gott beglaubigte Christusbote Paulus in Römer 6, Vers 20 bis 23. Und ich möchte uns diesen Text als Predigttext vorlesen. Römer 6, Vers 20 bis 23. Da schreibt Paulus: Als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Früchte, derer ihr euch jetzt schämt, denn ihr Ende ist der Tod. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottesknechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet, das Ende aber ist das ewige Leben. Und dann fasst Paulus es nochmal in einem ganz kurzen, prägnanten Satz zusammen, was er gerade gesagt hat: Denn der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und man sieht es, wenn man das mal so liest und sich auf sich wirken lässt, diese ganz kurzen, prägnanten Sätze, die benennen den schroffen Gegensatz, der diese Welt beherrscht. Den Gegensatz zwischen Leben und Tod, den Gegensatz zwischen Gott und der Sünde. Und für uns auch den Gegensatz zwischen einst und jetzt. Und ich habe auf der zweiten Seite diese Gegensätze noch einmal ein bisschen farblich und auch grafisch hervorgehoben. Das ist derselbe Text, aber jetzt einfach ein bisschen bunt bemalt. Da sind diese Gegensätze noch einmal oder werden hoffentlich noch mal deutlicher. Paulus formuliert sehr bewusst in diesen Gegensätzen. Und ihr Lieben, wir alle sind in einer bestimmten Weise in diese dramatischen Gegensätze verflochten. Paulus spricht hier nicht allgemein von irgendwas oder irgendwem. Er spricht von uns. Als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Und niemand, der heute Morgen hier sitzt oder auch steht, war einst etwas anderes als ein Knecht der Sünde oder eine Sklavin der Sünde. Wir alle, die wir von Adam herkommen, wir sind unserer Herkunft nach Sklaven der Sünde. Und niemand kann sich von dieser Vergangenheit irgendwie distanzieren. Im Psalm 51, Vers 7, da wird es sehr eindringlich gesagt: Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Das heißt nicht, dass meine Mutter das Problem ist, sondern es heißt, dass ich nie ohne Problem existiert habe, nie ohne Sünde gewesen bin. Und wir können unsere Eltern verleugnen, aber sie bleiben dennoch unsere Eltern. Und wir können auch versuchen, unsere Vergangenheit zu verdrängen, aber unsere Vergangenheit bleibt unsere Vergangenheit. Und wir alle sind jenseits von Eden geboren. Wir sind fernab von Gott geboren, fernab vom ewigen Leben. Wir haben überhaupt keinen blassen Schimmer, was ewiges Leben sein könnte. Unsere Weltwirklichkeit ist der Tod. Und wo wir auch hinschauen, tagtäglich sehen wir den Verfall. Nicht nur auf den Intensivstationen unseres Landes, nicht nur im herbstlichen Absterben der Natur, sondern auch in unserer Nachbarschaft, in den Heimen und Hinterhöfen der Welt und auch unserer Stadt. Und wo wir auch hinschauen, tagtäglich sehen wir Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, Hass, Feindschaft. Nicht nur irgendwo in Afghanistan oder Syrien, sondern auch hier, vor unserer Haustür. Manchmal sogar auch in Gemeinden. Und wenn wir selbst darauf angesprochen werden, wie lieblos, ungerecht und kaltherzig wir manchmal sind, dann haben wir allerdings oft erstaunlich schnell eine Antwort parat. Naja, der andere hat angefangen. Oder es mag ja sein, dass ich griesgrämig bin, aber ich habe meine Gründe. Und dass ich mit einer bestimmten Gruppe von Menschen nicht klarkomme, da habe ich meine Erfahrungen gemacht. Die haben mich geprägt. Oder vielleicht sagt man auch einfach: Naja, was soll's, ich lebe in einem freien Land, ich kann schließlich tun und lassen, was ich will und ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Und so gut und schön Freiheit in unseren Ohren ja auch klingt, Freiheit kann zum Vorwand und zum Deckmantel für die schlimmsten Verirrungen werden. Maßlose, absolut gesetzte Freiheit, die sich aus der Verantwortung gegenüber Gott und gegenüber den Nächsten, und zwar allen Nächsten, herausstiehlt, herauslöst, eine solche Freiheit, die ist ihm nichts anderes als Egoismus. Paulus sagt: Als ihr Knechte oder Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei von Gerechtigkeit. Frei von der Gerechtigkeit. Also, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, das ist eine ganz merkwürdige, interessante Formulierung. Wenn ich von etwas frei bin oder einer Sache ledig bin, dann habe ich mit ihr nichts zu schaffen. Frei von Süchten zu sein, das ist zum Beispiel ein erstrebenswertes Ziel. Und die Blaue Kreuzarbeit hier im Haus, die kann ja ein Lied davon singen, wie gut die Freiheit vom Alkoholismus ist. Aber in anderen Zusammenhängen kann es auch eine Last sein, frei zu sein. Was empfinden zum Beispiel die Ledigen oder die Verwitweten in unserer Gemeinde, die frei von Ehepartnern sind? Oder andere haben die Erfahrung gemacht, wie bitter es ist, wenn man freigestellt wird. Früher hat man dazu gesagt, entlassen. Heute versucht man das schön zu formulieren, freigestellt. Och, ich bin frei. Ich bin frei von Arbeit, ich bin arbeitslos. Aber ist das hilfreich? Eröffnet diese Art von Freiheit wirklich unbeschwerte Lebensperspektiven, wo ich sagen kann: Wow, jetzt fängt das Leben erst richtig an. Und wie ist das jetzt, wenn einer frei von Gerechtigkeit ist? Ich meine, Paulus hätte ja auch sagen können, statt frei von Gerechtigkeit, einfach ungerecht. Denn das ist ja eigentlich nichts anderes. Aber er sagt es bewusst so, um zu zeigen, wie hinterlistig die Sünde ist. Die Sünde spricht von Freiheit. Ihr könnt frei sein, frei von Gerechtigkeit. Ja? Aber dabei versklavt sie uns. Die Sünde macht zwar frei, aber eben frei von Gerechtigkeit. Sie befreit mich von Gott, der Quelle des Lebens. Ein gottloses Leben, ein Dasein losgelöst von Gott, wo ich Gott los bin, losgelöst vom Schöpfer, das ist natürlich gleichbedeutend mit dem Tod. Und wenn der Sünder stirbt, dann hat die Sünde ihr Ziel erreicht. Aber jetzt kommt die Sünde natürlich nicht und sagt, haha, ich habe euch den Tod mitgebracht. Findet ihr das toll? Ja. Nein, die Sünde weiß natürlich, dass Tod nicht so ganz besonders attraktiv ist und deswegen versucht sie, das Ziel anders zu erreichen. Sie versucht es dadurch zu erreichen, dass sie Gott madig macht. Die Sünde behauptet zum Beispiel, Gott ist ein Neidhammel, der gönnt euch das Gute nicht. Oder Gott ist ein Tyrann, der will nicht, dass ihr euch in Freiheit entfalten könnt. Gott weiß, an dem Tage, da ihr von dem Baum der Allwissenheit esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Klammer auf, und Gott will das nicht, er gönnt euch das Gute nicht. Und die Frage ist, jetzt hat die Sünde denn recht? Teils, teils. Adam und Eva, die erkannten zwar etwas, ihre Augen wurden tatsächlich aufgetan, aber was haben sie gesehen? Dass sie nackt waren, dass sie nichts hatten. Und wie Gott wurden sie damit nicht. Und auch das Versprechen, nicht sterben zu müssen, entpuppte sich als eine dreiste Lüge. Und seitdem hat die Sünde die Welt im Griff. Seitdem lautet die Diagnose über einen jeden Menschen: Todgeweihter Sklave der Sünde, todgeweihte Sklavin der Sünde. Und was zeichnet einen solchen Sklaven aus? Was macht ein Sklave den lieben langen Tag?
Arbeiten.
Arbeiten, genau. Er arbeitet. Er dient seinem Herrn. Und ein Sklave der Sünde leistet natürlich Dienste seiner Herrin der Sünde. Er arbeitet der Sünde zu. So Zulieferbetrieb für die Sünde. Das ist ein Sklave der Sünde. Die Sünde ist die Herrin, sie befiehlt und, interessant, sie bezahlt auch. Zur Zeit des Apostels Paulus wurden Haussklaven für ihre Arbeit oder für ihre Dienste durchaus entlohnt. Also wir haben da manchmal so ein bisschen ein anderes Bild von Sklaven. Sklaven in der Antike, die konnten durchaus ein gewisses Vermögen auch erwerben, mit dem sie sich dann teilweise auch freikaufen konnten. Ja? Und ähnlich wie die Soldaten erhielten auch die Sklaven einen Sold. Deswegen heißt der Soldat Soldat, weil er Sold bekommt. Das war oft eine Art Naturalien, also irgendwie ein Sack Kartoffeln oder keine Ahnung, sowas. Ja. Und so, sagt jetzt Paulus, hat auch jeder Sündensklave Anspruch auf Lohn für seine Leistung. Gute Arbeit, gutes Geld, so ungefähr. Denn was ein Sklave der Sünde zuarbeitet, ist ja nicht nichts. Paulus spricht hier von Frucht. Neudeutsch könnte man von Output sprechen. Also beim Dienst für die Sünde kommt etwas raus. Es gibt Output, es gibt spürbare Frucht. Kennen wir eigentlich aus einem ganz anderen Zusammenhang, die Frucht des Geistes und so weiter. Ja? Aber Paulus sagt, auch wer der Sünde Dienst leistet, hat auch eine Frucht. Allerdings Früchte, derer ihr euch jetzt schämt. Denn ihr Ende, das, worauf das Ganze hinausläuft, ist der Tod. Und das ist die traurige Wahrheit über die Sünde und über den Sünder, der ihr dienen muss. Das Ende vom Lied ist immer der Tod. Was die Sünde ihren Dienern und ihren Sklaven als Lohn auszahlt, ist ganz sachgemäß der Tod. Der Sünde Sold ist der Tod. So heißt es ausdrücklich in Vers 23. Und dieser kurze und oft missverstandene Satz, der macht deutlich, als Sünder haben wir einen schrecklichen Deal mit der Sünde. Und das noch viel schrecklichere ist, die Sünde hält sich auch an diesen Deal, an diesen Vertrag. Die Sünde bezahlt nach Tarifvertrag. Und der Tarifvertrag lautet, leiste mir Dienste in meinem Höllenheer und ich werde dich entlohnen, und zwar reichlich entlohnen, mit Tod und Verderben. So steht's im Kleingedruckten. Und darum warnt Gott ja so eindringlich vor der Sünde. Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Also mach das doch bitte nicht. Und du musst des Todes sterben, weil das in der Natur der Sache liegt. Die Sünde kann dir doch nichts anderes geben als nur Tod. Die Sünde schneidet dich von Gott, der Quelle des Lebens, ab und bringt dich damit unausweichlich um. Und was Gott zu Adam sagte, das war keine Drohung, dann komme ich und bring dich um. Nein, es war eine gnädige Warnung. In Römer 2, Vers 4 sagt Paulus, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr führt oder zur Umkehr leitet? Und wir haben es vorher gehört, Gott will auf keinen Fall den Tod des Sünders. Es ist im Gegenteil der Sünder, der alles unternimmt, um dem Leben, nämlich dem wahren Leben bei und mit Gott, zu entkommen. Der Tod ist nicht die Strafe Gottes für die Sünde, sondern es ist die Belohnung, der Lohn, den die Sünde selber allen fristgerecht bezahlt, die ihr zu Diensten stehen. Und damit wird deutlich, die Sünde ist unser Todfeind. Nicht Gott ist unser Feind, sondern die Sünde. Gott liebt das Leben. Aber der Teufel als die personifizierte Sünde, der ist der Vater der Lüge und ein Menschenmörder von Anfang an. So sagt es Jesus einmal. Und damit wird deutlich, was Sünde eigentlich ist und was auch nicht. Es gehört eben zum Unwesen der Sünde, dass sie uns von vornherein über ihr wahres Wesen und über ihre eigentlichen Absichten täuscht. Und deswegen gibt es auch so viele Fehlmeinungen über das, was Sünde ist. Und eine davon versteckt sich in einem alten Witz. Fritzchen kommt aus der Kirche nach Hause und ich weiß nicht, vielleicht kennt den jemand, also es gibt viele Fritzchen-Witze, aber den. Also Fritzchen kommt aus der Kirche nach Hause nach dem Gottesdienst, dann fragt die bettlägerige Oma, die leider nicht dabei sein konnte, und dann sag mal, Fritzchen, worüber hat eigentlich der Pfarrer gesprochen? Über Sünde. Na und, was hat er gesagt? Er war dagegen. Ja. So viel mehr können wir manchmal auch nicht über die Sünde sagen. Ja, er war dagegen. Aber wenn die Sünde nur das ist, wogegen wir sind, dann beschönigen wir die Sünde. Dann machen wir die Sünde zu einem rein moralischen Problem. Dann begreifen wir die Sünde zwar als etwas Verbotenes, aber gerade darum doch eigentlich Erstrebenswertes. Und nicht als das, was sie wirklich ist, nämlich der Feind des Lebens. Die Sünde wird dann, wenn wir sagen, es ist nur das, was irgendwie, was wir nicht dürfen oder so, die Sünde wird dann zu etwas, was wir insgeheim eigentlich auch gerne hätten. Aber weil es uns verboten ist, müssen wir es natürlich auch ganz streng allen anderen untersagen. Und dann passiert genau das, was Gottes Wort als die Scheinheiligkeit der selbsternannten Frommen entlarvt. Römer 2, 1. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Also oft so, dass wir genau da, wo wir dem anderen sagen, ha, da bist du falsch, dass das manchmal genau unser eigenes Problem ist. Und wenn wir Menschen anfangen zu sagen, was Sünde ist, dann sind wir bereits in Teufels Küche. Denn dann definieren wir das als Sünde, was uns nicht passt und was wir gerne verboten hätten. oder was wir vielleicht auch nur deswegen gerne verboten sehen, weil wir eigentlich darunter leiden, dass wir es doch auch eigentlich gerne hätten. Aber was Sünde ist, das liegt eigentlich völlig jenseits unserer Vorstellungskraft. Und deswegen spricht Paulus an einer anderen Stelle sehr treffend vom Sein unter der Sünde. Wir sind unter der Sünde, wir stehen nicht drüber. Keiner von uns steht über der Sünde, keiner von uns hat die Sünde sozusagen im Griff, sie hat uns im Griff. Kein Mensch ist über die Sünde erhaben, auch nicht einer. Der Sünder hat weder den Überblick noch den Durchblick. Er weiß nicht einmal, wie unrettbar er in diese Sünde verstrickt ist. Das ist ein bisschen wie bei den Süchten. Man sagt ja immer gerne, ja, ich kann es auch lassen. Aber ich will jetzt halt nicht oder morgen oder so. Ja. Also ist es mit der Sünde auch. Sie zieht uns mit voller Wucht und unwiderstehlich immer tiefer in sich hinein. Wie so eine widerliche Riesenschlange. Ja. Macht euch mal so ein Bild von so einem ganz ekelhaften Gebilde. Das ist die Sünde. Eine Riesenschlange. Die Sünde ist der Zerstörer des Lebens. Die Sünde ist immer auf Verderben und Untergang aus. Und sie zerstört nicht zuerst mal die anderen, sondern sie zerstört mich. Sie hat es auf mich abgesehen. Die Sünde ist mein Problem. Wenn wir meinen, wir könnten die Sünde auf andere abwälzen und sagen, alle anderen sind Sünder, ich nicht, dann liegen wir falsch. Dann sagt uns Gottes Wort auf den Kopf zu, nein, du bist der Mann. Du bist der, der sich vor Gott in Sicherheit bringen will. Und indem er davon rennt vor Gott, rennt er geradewegs dieser Riesenschlange in den Rachen. Du kannst dich weder herausreden, noch davon freisprechen, geschweige dich daraus selber befreien. Als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Früchte, derer ihr euch jetzt schämt, denn ihr Ende ist der Tod. Das ist die bittere Wahrheit über die Sünde und über uns als Sünder. Wir sind dem Tod verfallen, seitdem wir der Sünde verfallen sind. Wir müssen alle sterben. Das ist das Ende vom Lied. Nun aber, hier erhebt Gott Einspruch. Nun aber. Die Grundmelodie des Evangeliums lautet, nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Das Ende davon aber ist das ewige Leben. Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und ihr Lieben, in seinem Sohn Jesus Christus hat Gott den Kampf mit dieser Riesenschlange, die uns alle verschlingen will und erwürgen will, er hat diesen Kampf aufgenommen, er hat dieser Schlange den Kopf zertreten. Der Sohn Gottes hat dich und mich aus diesem Würgegriff der Schlange befreit. Wir sind in Christus von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden. Frei von der Sünde zu sein, das ist jetzt was Positives, besser als frei von Gerechtigkeit. Frei von der Sünde zu sein bedeutet frei sein für Gott, für seine Gerechtigkeit. Und die Frucht dieses neuen Lebens, die besteht darin, heilig zu werden, wie Gott heilig ist. Und das Endziel von dem Ganzen, worauf das alles hinausläuft, das heißt ewiges Leben. Und dieses ewige Leben, ihr Lieben, das ist weder eine Verlängerung oder eine Verstetigung unseres irdischen Daseins, noch ist es eine Belohnung für ein besonders frommes Leben. Mit dieser Logik von Sünde und Tod ist auch die Logik von Arbeit und Verdienst zerbrochen. Das ewige Leben wird hier nicht irgendwie als Lohn, sondern als Gabe bezeichnet. Das ewige Leben ist schlicht nicht ableitbar. Bei der Sünde und beim Tod kann ich es ableiten. Ja? Sünde, also logischerweise Tod, kann gar nicht anders sein. Ewiges Leben, was ist denn die Basis dafür bei mir? Es gibt keine. Das ewige Leben ist schlicht nicht ableitbar. Es ersetzt unser altes Sein. Im Rahmen der Sünde herrscht dieser natürliche Zusammenhang von Sünde und Tod. Der Sünde Sold ist der Tod. Kann sich jeder ausrechnen. Im Blick auf das ewige Leben aber kommt es zu einem übernatürlichen Quantensprung. Die Gabe Gottes, genauer steht da sogar die Gnadengabe, das Charisma Gottes, aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ewige Leben ist reines Gnadengeschenk und nichts, was uns irgendwie von Natur aus zustünde. Wir sind nicht einfach unsterblich. Das haben die Griechen immer gemeint oder einige davon. Aber ewiges Leben liegt uns weder in den Genen noch liegt es uns irgendwie im Blut. Es liegt allein in Gottes Hand. Und gerade deswegen ist es gewisser als alles andere. Und Gott selbst hat uns als Vorschuss für dieses ewige Leben oder auf dieses ewige Leben jetzt schon seinen Geist gegeben. Den Geist des Lebens, der uns das ewige Leben verbürgt. Wer das mal ganz knapp nachlesen will, da gibt es einen ganz tollen Vers, Römer 8, Vers 11. Der bringt das alles auf einen Punkt. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, und der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist natürlich der Geist Gottes, klar. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und auch noch etwas sehen wir darin. Auferstehung ist immer Auferstehung aus den Toten. Und darum ist es ein reines Gotteswunder. Wir können keinen auferwecken aus den Toten. Das kann nur Gott. Solange Christus nicht kommt, um dieser Weltzeit ein Ende zu setzen und uns zu sich zu holen, werden allerdings auch Christusgläubige noch den steinigen Weg des Sterbens gehen müssen. Aber das Ende dieses Weges ist für uns, die wir an Christus glauben, nicht mehr der Tod, sondern das ewige Leben. Und wenn wir an den offenen Gräbern unserer Verstorbenen stehen, dann haben weder Tod noch Teufel das letzte Wort, sondern Jesus Christus, der da sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und wenn wir selber mit dem Tod ringen und wenn unsere letzte Stunde hier auf Erden schlägt, dann dürfen wir loslassen und heimgehen in der Gewissheit, die der Prophet Jesaja formuliert, aber deine Toten werden leben. Deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmt, die ihr liegt unter der Erde. Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau, und die Erde wird die Schatten herausgeben. Und der Friede Gottes, der unsere Vorstellungskraft weit überragt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.